Der Adler Mannheim Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen Folge vom Adler Mannheim Eishockey-Podcast, der sich monothematisch nur um eins dreht, denn es gab einen besonderen Start in diese Woche, Personalwechsel bei unseren Adlern. Unser Manager Jan-Axel Alavara, unser Trainer Johann Lundskog sowie unser Co-Trainer Jeff Hill wurden von ihren Aufgaben entbunden. Wir bekommen dafür Dallas Eakins aus Nordamerika als neuen Headcoach, unterstützt von Kurt Fraser und Marcel Gotsch. Was das für uns bedeutet, darüber unterhalten sich Antti Soramies und Christoph Ullmann heute.
Der Mannheimer Morgen hat es einen Paukenschlag genannt. Man kann es ein Kehraus nennen oder auch den Schreibtischräumen. Apropos Schreibtischräumen, Antti, um nicht ganz so ernst in die Folge zu starten, ich musste meinen Schreibtisch hier auch aufräumen. Meine Tochter Lina hat ihn in Anspruch genommen, um Weihnachtsgeschenke zu basteln und zu verpacken. Deswegen musste ich jetzt hier auch erstmal aufräumen. In der Eishockeysprache sagt man auch manchmal süffisant mit etwas Humor, der braucht jetzt seine Winterjacke nicht mehr oder der sieht bei uns den Weihnachtsbaum nicht. Worum es geht, Antti, ich glaube, da können wir ohne Warm-up direkt reinstarten. Es hat ganz schön geknallt bei den Adlern am Montag.
Ganz genau. Also Fakt war, um 8 Uhr hieß es für Jan-Axel Alavara antreten bei der Clubführung bei Daniel Hopp. Um 9 Uhr waren die Trainer dran und ich sag mal, um 10 Uhr war das Aus dann komplett besiegelt. Da hat man dann auch sich auf alle Sachen geeinigt, die man jetzt eben macht, und hatte dann schon relativ schnell dann den neuen Manager und Coach dann auch gehabt, also sicher gehabt, sonst hätte man die noch nicht, wahrscheinlich sich noch nicht von den beiden Trainern, also Trainer und Co-Trainer, getrennt und auch nicht von Jan-Axel Alavara. Also man hatte da schon das Ding festgemacht. Das heißt, also man hatte ein paar Tage vorher schon mal mit Dallas Eakins gesprochen und hatte auch ihn wohl schon länger irgendwo zumindest als Option im Blick. Daniel Hopp hat es ja gesagt gestern bei der Vorstellung, dass er Dallas Eakins schon über 10 Jahre kennt, weil es gab ja mal eine Kooperation, da erinnerst du dich noch dran sogar, mit den Toronto Maple Leafs und den Adlern, und der war bei den Toronto Marlies damals Trainer, Dallas Eakins, und hat Mannheim sogar schon besucht, deswegen ist Mannheim wirklich auch ihm bekannt. Er kann sich an alles erinnern, an die Arena kann er sich erinnern, auch an die Stadt kann er sich erinnern, die waren ja auch in der Stadt untergebracht, im Hotel. Und er hat gesagt, also als ich hierher gekommen bin, war es schon ganz schön vertraut für mich, irgendwo hierher zu kommen. Ich bin nicht irgendwo hingekommen in ein Land, wo ich noch nie war. Und von daher ist es also schon mal für ihn irgendwo ein Anfang gewesen, jetzt schon mal, wo er nicht ganz, ganz kalt reinkommt, obwohl er die Winterjacke ja braucht jetzt schon.
Ich habe zuletzt die Tage auch ein Foto von ihm gesehen, wo er schon mal in der SAP-Arena übers Eis gefahren ist, in einem Trainingsanzug mit dem Adler-Logo drauf. Da habe ich mich auch vage dran erinnert. Und ich weiß um die Kooperation mit den Maple Leafs. Da hatten wir öfter mal einen Austausch, dass ein paar Spieler von den Toronto Marlies bei uns im Training, in der Vorbereitung mit dabei waren. Das war so die Zeit um Harry Kreis. 2012, 2013 sowas, da war Will Acton, kannst du dich an den erinnern, der ja, in Schwenningen so wahnsinnig gescored hat, dann nach Nürnberg gegangen ist, dort leider nicht mehr so eingeschlagen hat, aber Will Acton war damals auch mit dabei gewesen, und du sagst es, für den neuen Coach ist es jetzt schon ein vertrautes Umfeld, in das er kommt, zumindest Umfeld, was ja die Gegebenheiten angeht, ne? Du hast es angesprochen, die Stadt kannte er schon, aber wir wollen mal die ganze Situation ein bisschen betrachten. Anti, das hat ja immer zwei Seiten, so eine Medaille. Wenn man auf die Tabelle guckt, die Adler aktuell auf dem 9. Platz, aus dem Formbarometer ist es tatsächlich so, in den letzten 10 Spielen haben die Adler von möglichen 30 Punkten nur 9 geholt, bei einem Torverhältnis von 23 geschossenen zu 35 kassierten Toren. Also die letzten 10 Spiele, da braucht man nichts schönreden, waren wirklich katastrophal. Die waren nicht schön anzuschauen, die Ergebnisse waren nicht da. Wir hatten es auch diskutiert, der Heimsieg gegen Frankfurt, der zwischendurch ein paar Wogen geglättet hat, war ja spielerisch auch nicht überzeugend. Da ist man ja auch eigentlich mit einem blauen Auge davongekommen, man hat die volle Punktzahl geholt, aber spielerisch war man eigentlich komplett unterlegen. So, das sind die Fakten aus den letzten 10 Spielen. Auf die Tabelle geguckt, haben die Adler 35 Punkte aktuell auf dem 9. Tabellenplatz, und es sind gerade mal 4 Punkte zu Platz 4. Also wenn du 4 Punkte mehr auf dem Konto hättest, wärst du...
Ich würde sagen, es sind 3, oder? Es sind 38 Punkte.
Oder 3, Entschuldigung, genau, 38, genau, du hast recht, Entschuldigung. 3 Punkte zu Platz 4 und 7 Punkte zu Platz 3. Also es ist ja wirklich nicht alles schwarz. Aber man muss ja wirklich auch immer betrachten, wie waren zuletzt die Auftritte. Und dann, da kann man wirklich nicht reingucken. Das sind jetzt Spekulationen meinerseits, aber ich war ja natürlich lange in der Eishockey-Kabine gesessen. Ich habe auch viele Trainerentlassungen, Neuvorstellungen mitbekommen. Dann geht es ja aber auch oft darum, wie tritt die Mannschaft auf? Wie trainiert die Mannschaft? Wie ist die Verfassung der Mannschaft? Wie ist die Kommunikation in der Mannschaft? Und daraufhin trifft ja eine Organisation dann auch ja schon mal eine Entscheidung und sagt, okay, das läuft nicht mehr, das ist irreparabel. Hast du das auch so wahrgenommen, dass du wirklich sagst, okay, klar, die letzten 10 Spiele, das sind Fakten, da holst du nur 9 Punkte. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass die letzten Auftritte wirklich nicht zufriedenstellend waren, absolut nicht spielerisch. Aber hättest du da irgendwie gesagt, naja, gib der Mannschaft Zeit, gib dem Trainerstab Zeit und wie siehst du auch die Mannschaftszusammenstellung von Jan-Axel Alavara?
Also ich fand, es war tatsächlich ein kleiner Aufwärtstrend zu sehen, der wurde dann jäh gestoppt in München, bei dem Spiel in München. Da war man den Münchnern unterlegen, hat auch unclever gespielt, hat ich finde nicht sich hängen lassen, aber da hat man irgendwie gesehen, dass momentan nicht mehr drin ist. Ich bleibe schon bei meiner Einschätzung, dass es an den 4 verletzten Topspielern war. Du hast 3 Center draußen gehabt. Du hast mit Bennett einen absoluten Top-Außenstürmer, der wirklich gut performt hat in der Vorbereitung und auch zu Beginn der Saison. Natürlich auch Zeit gebraucht hat, ein bisschen, um die Bindung zur Mannschaft zu bekommen. Und von daher waren die Vorzeichen natürlich, unter denen Lundskog dann arbeiten musste, nicht die besten, weil es eben so viele verletzte Spieler gab. Das ist auf der einen Seite das. Und jetzt kamen eben Leubel und Schwartz zurück und die brauchen natürlich auch noch, du weißt es selbst, wie es ist, wenn du verletzt warst, du brauchst 3, 4 Spiele, bis du wieder reinkommst überhaupt und dann vielleicht nochmal so 5, 6 Spiele, bis du wieder wirklich auf deinem kompletten Level bist. Also von daher hätte man vielleicht auch ein bisschen Zeit geben können, sage ich jetzt mal. Ich will da überhaupt nicht irgendwie diese Entscheidung in Frage stellen, jetzt den Dallas Eakins zu holen, sondern was ich nur sage, also es hätte auch durchaus in die richtige Richtung gehen können, weil die Kommunikation von Lundskog sehr gut war. Er war auch in der Kabine beliebt, sage ich mal. Also der hat die Mannschaft sehr gut erreicht. Die Mannschaft war auch irgendwo ein bisschen geschockt, dass er entlassen wird. Oftmals sieht man es ja kommen. Ich weiß es noch, zu deiner Zeit gab es ja auch noch ein paar Trainerentlassungen oder Trennungen dann irgendwann. Da hat man, du weißt es selbst, man spürt es irgendwie, okay, jetzt hier, er erreicht uns nicht mehr. Ich kann mich noch erinnern, du hast mich mal gefragt, oh, nach einem Spiel, Auswärtsspiel, irgendwo hast du mich gefragt, oh, ich glaube, es geht nicht mehr lange gut oder irgendwie sowas. Also du warst selbst mal in so einer Situation, wo du so gezweifelt hast, wo du gedacht hast, Mensch, also jetzt, wir wollen gewinnen, wir wollen alles geben, aber es funktioniert nichts mehr, das kann nicht mehr lange gut gehen. Und sowas gab es in der Mannschaft eigentlich nicht. Und entsprechend war das für alle eine Überraschung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Chance, weil eine Mannschaft möchte natürlich gewinnen, eine Mannschaft möchte natürlich gut dastehen, vor allem als Adlerspieler ist es einfach so, dass jeder weiß, Mensch, ganz Eishockey-Deutschland schaut auf uns, wir sind immer die Gejagten, weil wir die Adler Mannheim sind, wir sind haben ein anderes Selbstverständnis als andere Mannschaften, wir wollen überall hinkommen und die beste Mannschaft auch sein, ja, als die wir auch gesehen werden, als Top 3, 4 Mannschaft immer jedes Jahr. Und wenn wir das nicht aufs Eis bringen, dann ist es den Spielern teilweise sogar peinlich. Und entsprechend möchte man da wieder rauskommen aus diesem Tief.
Ich kenne solche Situationen, die du gerade angesprochen hast. Und ich meine mich auch an die Situation zu erinnern, wo ich zu dir gesagt habe, da könnte jetzt demnächst mal was passieren. Ich glaube, es geht nicht gut oder nicht mehr lange gut. Und zwar ist es wirklich so, dass wenn du in Mannheim sitzt, in der Kabine mit dem Adlertrikot regelmäßig raus aufs Eis gehst, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch. Ich habe selbst festgestellt, als ich im KIC-Trikot gespielt habe oder auch zuletzt in Augsburg, du hast am Anfang der Saison ganz andere Ansprachen in der Kabine. In Mannheim zählt nur die Tabellenspitze und du redest von Tag 1 an, weißt du, dass du hier Titel holen musst. Und wenn du keine Titel holst, dann wird auch zügig die Mannschaft wieder ausgetauscht. Dann gibt es Wechsel auf der Trainerposition. Also hier bist du, ich möchte es mal charmant ausdrücken, zum Erfolg verdammt. Ich finde es aber dann zu einfach zu sagen, du hast mal 2, 3 Stammspieler, die verletzt sind, weil die Kadertiefe ist schon sehr, sehr gut. Und wenn du 2, 3 Verletzte hast, womit du immer kalkulieren musst, hast du andere Jungs, die reinkommen, aber dann hast du auch Topspieler, Führungsspieler, die fit sind, die noch mehr Eiszeit bekommen. Und ich glaube, kein Eishockeyspieler, kein Stürmer, kein Verteidiger beschwert sich über mehr Eiszeit. Man hört immer viele, die sagen, ich habe zu wenig oder ich habe nicht die Rolle, aber keiner beschwert sich über zu viel Eiszeit. Und wenn du sagst, aber Anti, ich bleib dabei, ich sitze nicht in der Kabine, ich war nicht bei den Jungs drin die letzten Monate. Wenn du sagst, das ist ein Trainer, da ist eine gute Kommunikation und wir verstehen uns alle gut, ist es aber auch gleichzeitig ein Trainer, der dir nicht auf die Füße tritt? Ist es gleichzeitig ein Trainer, der dir nicht in den Arsch tritt und der es dir nicht unbequem macht, der dich nicht aus deiner Komfortzone holt? Weil ich hatte auch Trainer, wo ich gesagt habe, der Typ geht mir so dermaßen, wie sage ich denn das jetzt ganz nett?
Auf den Zeiger,
danke. Aber der hat mich jeden Tag gepusht, der wollte jeden Tag mehr von mir. Da kommst du teilweise am Dienstag in der Früh rein, bist ein bisschen verschlafen, warst am Montag vielleicht abends noch auf dem Weihnachtsmarkt, hast einen Crepe gegessen und hast gedacht, okay, heute ist Workday und der steht schon da und heizt dir ordentlich ein, wenn es in den Kraftraum geht und zeigt auf die Uhr, wenn du vielleicht 30 Sekunden zu spät bist. Das sind unbequeme Trainer, die pushen dich aber, die fördern dich aber. Und ich habe auch schon Trainer gehabt, wo ich gesagt habe, hey, mit dem verstehe ich mich gut, da gehe ich mal mit dem Espresso und mit Badeschlappen bei dem im Büro vorbei. Aber wie gesagt, Anti, ich saß nicht drin, ich habe nicht unter ihm gearbeitet. Bei sowas bin ich aber immer sehr, sehr vorsichtig, wenn man sagt, hey, wir verstehen uns alle gut, das ist sehr, sehr harmonisch. Und du weißt auch, Reibung erzeugt Wärme und wenn man sich dann mal ein bisschen aneckt oder auch mal eine andere Meinung hat, kann das sehr, sehr produktiv sein. Ich gebe dir aber auch recht, du hast verletzte Stammspieler, du hast Führungskräfte, vor allem mit einem Schwartz, der natürlich auch so eine Mannschaft mitreißen kann, auch innerhalb der Kabine, der auch einer ist, der dann mal aufsteht und was sagt und das Ganze in eine richtige Richtung lenkt. Aber ich weiß es auch, ich bin sehr, sehr lange drin gesessen und wenn du in Mannheim halt eben fast zur Hälfte der Saison auf Tabellenplatz 9 stehst, du gehst jetzt in den Dezember, du hast von heute, vom 30. November bis zum 30. Dezember hast du 11 Spiele, das heißt, du spielst jeden dritten Tag, du bist in einer Abwärtsspirale und du weißt selber, was es bedeutet, wenn du in einer Abwärtsspirale bist. Du findest Wege, Spiele zu verlieren, egal wie du auftrittst. Wenn du oben bist, findest du Wege, Spiele zu gewinnen. Da hüpft so ein Ding auch einfach mal über die Linie und du nimmst die 3 Punkte mit. Aber aktuell ist für mich der Trend, ich klammer jetzt das Wolfsburg-Heimspiel aus, aktuell ist für mich der Trend eine absolute Abwärtsspirale. Ich finde auch, dass der Paukenschlag, das war krass. Also das hat viele Spieler überrascht. Das weiß ich auch, dass sie gesagt haben, wow, okay, Trainer hat man vielleicht kommen sehen, aber so viele und so krass, wow. Aber gut, wie reagierst du? Sortierst du vielleicht 2 Spieler aus? Schüttelst du mal 2? Setzt mal 3 auf die Tribüne? Was sind denn Zeichen aus deiner Sicht, die vielleicht eine Mannschaft dann auch aufwecken können, die da wirklich, dass du die wachrüttelst in so einer Situation? Einfach vertrauen und arbeiten lassen oder dann wirklich erwarten von einem Trainerstab, von einem Management, dass man sagt, die schütteln wir jetzt hier mal raus gemeinsam?
Ja, also Lundskog hat das ja auch gemacht. Er hat ja Murray einmal zum Beispiel einfach auf die Tribüne gesetzt. Er hat ja schon mit diesen Mitteln, die man eben zur Verfügung hat, gearbeitet. Es ist möglicherweise tatsächlich so auch, dass zu wenig Reibung entstanden ist, wie du gesagt hast. Also vielleicht zu wenig am Kragen packen und schütteln. Also natürlich nicht als Metapher gesprochen, nicht tatsächlich physisch jemanden anzugreifen, sondern wie du es gesagt hast, den Spielern mal auch auf den Zeiger zu gehen. Das ist definitiv ein Ansatzpunkt zu sagen, da war vielleicht nicht genug da in der Situation zumindest. Vielleicht war es zu bequem dann doch, vielleicht war es dann doch zu sehr, naja, ich verstehe euch ja. Ich muss nur eine Sache sagen. Du hast ja auch gesagt, das mit der Belastung für die Spieler, dass Führungsspieler mehr Eiszeit bekommen, da beschwert sich niemand drüber. Das sehe ich auch so. Also das ist tatsächlich so. Nur schau dir mal die anderen beiden Mannschaften an, die Champions League gespielt haben. Ingolstadt als Vizemeister, München als Meister, die sind Achter, also und die Adler aber Achter, Neunter und Zehnter vor dem letzten Spieltag. Also diese Zusatzbelastung plus die vier Top-Spieler, die dir ausgefallen sind für lange Zeit und immer wieder, dann hat dir immer wieder ein anderer noch gefehlt. Blachter war 3 Spiele verletzt und so weiter. Also du hast immer wieder ein paar Verletzungen, kleinere Verletzungen gehabt, ein Kühnhackl war draußen und so weiter. Also du hast diese Belastung nicht auffangen können, dafür hast du nicht genug Tiefe gehabt, hat keine Mannschaft dieser Champions League-Mannschaften genug Tiefe gehabt. Von daher sage ich also, dass man das schon als einen kleinen Faktor nehmen kann. Über eine kurze Zeit gebe ich dir absolut recht, wenn du da mehr Eiszeit bekommst, dann beschwert sich wirklich niemand. Da hat sich auch niemand über die Eiszeit beschwert, aber die Belastung hat man den Jungs schon angesehen. Das muss man schon sagen. Also da hat Spritzigkeit gefehlt in den Spielen. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man sich den Kader anschaut, du hast angesprochen die Kaderzusammenstellung von Jan-Axel Alavara, wenn wir diesen Kader durchgehen. Klar, Tyler Goddet, 22 Spiele, 2 Tore, 2 Assists. Das ist natürlich für einen Mann mit diesem Kaliber natürlich nicht gut genug. Das muss man sagen, das weiß Tyler Goddet selbst auch. Aber ich stelle mal so eine Frage. Also kann man sagen, wie kann man den verpflichten? Diese Frage kann man stellen. Nur als der in Wolfsburg der Top-Spieler der Liga war, hätte niemand gesagt, nee, den holen wir nicht. Also der war damals in Wolfsburg, hat der überragend gespielt. Man hat ihn geholt und dann hat er sich letzte Saison, als er kam, erstmal verletzt, war eigentlich die komplette Saison mehr oder weniger draußen und hat aber dann nach seiner langen Verletzungszeit, hat er eigentlich ganz gut gespielt und ganz gut angedeutet, was er machen kann, hat dann in 21 Spielen 16 Punkte gemacht, was dann dafür, wenn du von der Verletzung zurückkommst, gar nicht so schlecht ist. Und wenn man jetzt so ein paar Spieler durchgeht, muss man sagen, ja, da sind nicht alle irgendwo dabei, gut zu performen, aber sinnvoll zu dem Zeitpunkt, als man sie geholt hat, waren sie eigentlich schon. Also ich finde so einen richtigen Fehleinkauf, kann ich nicht sagen. Die Eisenmenger-Brüder für die Tiefe geholt ein bisschen. Maximilian Eisenmenger hat in seinen 17 Spielen sogar sehr gut performt, zu Beginn vor allem. Also Jordan Murray funktioniert momentan auch nicht so, wie man sich's erwünscht hatte. Aber letzte Saison war es einer der Top-Verteidiger in der Liga mit der meisten Eiszeit von einem Verteidiger. Da hätte auch niemand gesagt, ja, den kannst du ja nicht holen. Also was willst du mit dem? Ja, nur in Mannheim hat er jetzt nicht so performt bisher. Er ist auch selbst mit sich unzufrieden, das weiß ich. Und ja, also von der Kaderzusammenstellung kann man jetzt dem Axel nicht viel vorwerfen. Ich glaube, das wurde ihm auch so nicht vorgeworfen, sondern vielleicht, dass er seine Führungsaufgaben nicht ganz so wahrgenommen hat, wie man das erwartet hat. Das war wohl der Hauptgrund, dass man gesagt hat, jetzt zu diesem Zeitpunkt brauchen wir einen ganz starken Mann und man sieht diesen starken Mann in Dallas Eakins.
Also was den Jungs letztendlich vorgeworfen wurde, vor allem Jan-Axel Alavara, das werden wir, glaube ich, auch so nicht erfahren. Ich denke, dass so ein Austausch, so eine Kommunikation dann doch hinter verschlossenen Türen geführt wird. Wo ich dir aber absolut recht gebe, ist bei der Performance vieler Jungs. Und da haben damals auch schon Kinki und ich zum Beispiel, als wir in der Kabine saßen, ab und zu mal rumgeguckt und haben gesagt, wow, hier, der wurde jetzt verpflichtet, wenn du jetzt zum Beispiel Tyler Goddet ansprichst. Solche Kaliber hatten wir ja damals auch zu unserer Zeit, wo ein Mitchell aus Hannover kam, wo ein Kenny McGowan aus Wolfsburg kam, wo wir gesagt haben, die absoluten Top-Performer der Liga kommen zu uns. Und wir haben immer gesagt, es ist anders, Eishockey zu spielen, wenn du in Mannheim bist, als wenn du bei den Hannover Scorpions oder für die Hannover Scorpions oder für die Grizzlies Wolfsburg spielst. Und das siehst du jetzt eben auch bei solchen Jungs, die performen ohne Ende. Mary die meiste Eiszeit, der hat aktuell eine Vorlage auf seinem Konto stehen. Und da siehst du immer wieder, der Druck in Mannheim ist doch ein anderer. Hier zu performen, dich unterzuordnen, dich einzufügen. Ich bleib mal beim Kinky, weil ich den eben so viele Jahre live miterlebt habe, wie der auch die Kabine geführt hat als Kapitän. Und wir waren auch manchmal schockiert, dass wir gesagt haben, guck mal, der kommt von einem anderen Verein, steht jetzt im Adlertrikot da und kriegt überhaupt nichts aufs Eis. Also was ich damit meine, ist, dass in so einer Situation auch die Mannschaft gefragt ist. Und für mich ein ganz, ganz wunderbares Zitat, das hat Uwe Krupp mal in der Nationalmannschaftskabine gesagt, der sagt, ihr könnt alle Eishockey spielen, ihr habt alle auch einen Grund hier zu sein, weil ihr gute Jungs seid. Aber bei einem 1-4 Rückstand oder bei einer 4-1 Führung kann jeder Eishockeyspieler Eishockey spielen. Wenn du 4-1 führst, hast du Selbstvertrauen, hast lockere Beine, probierst mal was aus, gehst ins 1-gegen-1. Und er sagt, wenn du 1-4 hinten bist, kannst du das genauso machen. Weil dann ist es ja eh schon wurscht, ob du hinten noch eins kassierst, dann kannst du auch locker aufzocken. Aber er sagt, Eishockeyspieler, die bei einem 0-0 oder bei einem 1-1 im letzten Drittel die richtigen Entscheidungen machen, das Rückgrat und die Eier in der Hose haben, dann Verantwortung zu übernehmen, sagt er, das sind gefragte Jungs und das sind Spieler, die ich auf dem Eis brauche. Das hat ein bisschen gedauert, bis das bei mir angekommen ist, aber du bist immer wieder in Situationen, wo du sagst, hey, jetzt führe ich hier mal 3-0, boah, geht mir alles locker von der Hand. Oder wenn
schießt
du dann
das 4 und das 5-0.
Richtig, oder wenn du hinten bist, dass du dann noch einen Anschlusstreffer machst, sagst, hu, aber wirklich, ich meine, du atmest auch kürzer, wenn es 2-2 steht und noch 4 Minuten auf der Uhr sind. Und wer will dann wirklich raus und wer ruft nach dem Puck und wer will die richtige Entscheidung treffen? Wer nimmt den Schuss? Und damit hat er absolut recht. Und in so einer Situation jetzt, wenn du wirklich aus 10 Spielen 9 Punkte holst, kann ich von so einer Mannschaft nicht erwarten, dass nur Matthias Plachter und Linden Wey performen. Das ist für mich dann ein bisschen zu wenig. Und deswegen habe ich auch gesagt, wer packt da die Mannschaft am Kragen? Wer schüttelt die mal? Wer weckt die mal auf? Und was intern passiert, wer aufsteht und wer das Wort schwingt oder die Keule schwingt, wissen wir nicht, Anti, weil da ist die Tür zu, das macht die Mannschaft unter sich aus. Aber wer geht dann wirklich raus und sagt, das machen wir jetzt, wer fährt den Check zu Ende, wer blockt den Schuss, wer sagt wirklich, und das waren Worte von Jeff Ward, der hat gesagt, du kannst erst gewinnen, du kannst erst wirklich ganz, ganz oben stehen, wenn du die Schnauze voll hast, wenn du nicht mehr verlieren kannst. Er hat uns immer ein Bild in den Kopf gegeben von einem olympischen Schwimmer. Das hat er ganz oft in der Kabine erzählt. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast. Von einem olympischen Schwimmer, der gesagt hat, ich will Gold gewinnen, ich will Gold gewinnen. Und sein Trainer, ich glaube, das war eine Metapher, ich hoffe, das ist nie passiert, aber sein Trainer hat ihn immer gepackt und hat ihn unter Wasser getaucht, bis die Arme gezuckt haben, und dann hat er ihn hochgeholt und hat gesagt, was willst du? Und dann hat er gesagt, ich will gewinnen. Und dann hat er wieder untergetaucht, bis er bevor er blau angelaufen ist, und dann hat er ihn hochgeholt. Und dann hat der Trainer zu ihm gesagt, erst wenn du das wirklich willst, so sehr, wie du jetzt nach Luft schnappen willst. Also wenn du wirklich nicht mehr kannst, wenn du nur noch atmen willst, wenn du nur noch Sauerstoff brauchst, kurz vorm Ersticken, sagt er, wenn du das entwickelst, diesen Drang gewinnen zu wollen, dann hast du es verdient, oben zu sein. Und das ist für mich immer, wir haben in dem Jahr ja gewonnen, aber du hast wirklich Phasen gehabt. Er hat ja auch mal gesagt, liebst du es zu gewinnen oder hast du es zu verlieren? Und viele, ich bin damals auch bei ihm im Büro gesessen, ich habe gesagt, wow, ich liebe es schon zu gewinnen. Und da hat er einen angeguckt und hat gesagt, du bist erst bereit zu gewinnen, wenn du die Schnauze voll hast vom Verlieren. Wenn du wirklich verlierst, wenn du einen Weg findest und wenn du mit dem Gesicht voraus in den Schuss springst, wenn du es die Schnauze voll hast vom Verlieren, dann bist du bereit zu gewinnen. Und im Moment ist Linden Wey und Matthias Plachter für mich wahnsinnig schön anzuschauen. Unfassbar toll, aber das ist halt auf die Schultern verteilt, ist es ein bisschen zu wenig für das Kaliber der Mannschaft.
Definitiv, sehe ich absolut genauso wie du. Also da muss deutlich mehr kommen von der gesamten Mannschaft, das ist völlig klar. Lass uns mal ganz kurz auf Dallas Eakins gucken. Sein Auftritt fand ich gestern sehr interessant. Also vor der Mannschaft natürlich das Training, da hat er kommuniziert. Zum Training selbst kann man jetzt, der hat ja das Eishockey gestern nicht neu erfunden, das muss man ja auch sagen. Aber er ist dann zu der Trainervorstellung gekommen und er war, was mich beeindruckt hat, er ist NHL-Coach gewesen. Er hat mehrere Jahre NHL gecoacht. AHL hat sehr, sehr viele Spieler unter sich gehabt, hat Spieler entwickelt, vor allem in der AHL. Das ist ja du musst in der AHL keine Meisterschaften gewinnen, sondern du musst Spieler entwickeln. Und da war er sehr, sehr lange und sehr gut. Er kennt Corbinian Holzer, als Holzi damals 18 Jahre alt war, ist er nach Deutschland gekommen, um ihn dann sich anzuschauen, um ihn dann mit den Toronto Maple Leafs damals dann zu draften auch. Und er war sehr ernsthaft. Ja, also er war sehr ernst. Er hat jetzt nicht gelacht, hat keine Gags gemacht oder irgendwie sowas, sondern kam da und hat seine Herausforderungen beschrieben, die er sieht, nämlich eine Mannschaft zu formen, die aus einer Stadt ist, wo gearbeitet wird, wo die Ärmel hochgekrempelt werden. Die Menschen, die hier in Mannheim und Umgebung sind, das sind Arbeiter, und so muss die Mannschaft auch auftreten. Das war sofort das, was er gesagt hat. Und bemerkenswert war, er hat mit der Mannschaft gesprochen und die Mannschaft hat ihm das auch so gesagt. Das kam auch aus der Mannschaft raus. Wir sind hier in einer Stadt, wo Arbeiter sind und wir wollen auch eine arbeitende Mannschaft sein. Und da hat er gesagt, deswegen passe ich hier sehr gut hin, weil meine Mannschaften immer hart gearbeitet haben. Es geht darum, er hat gesagt, es geht, für viele mögen das Kleinigkeiten sein, aber es geht darum, um Disziplin. Wie verhalten wir uns gegenüber den Schiedsrichtern? Wie verhalten wir uns auf dem Eis? Wie verhalten wir uns, wenn wir vom Eis runterkommen? Wie lang sind unsere Shifts, also unsere Wechsel? Wie lang halten wir die? Overshiften wir? Also sind wir zu lange auf dem Eis? Und so weiter. Also er hat viele gute Sachen gesagt und er hat gesagt, auf diese Sachen wird er achten. Und das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, oh Mensch, da kommt einer und jubelt sich nicht erstmal 5 Minuten hoch, wie toll er war, wo er überall trainiert hat, wen er alles trainiert hat und so weiter, sondern er hat sich sofort auf den Club fokussiert, sofort auf die Mannschaft fokussiert und auch Lösungen angeboten. Also hat auch gesagt, wenn wir das und das machen, wenn wir diese Sachen in Ordnung bringen, wenn wir auf diese Sachen achten, dann haben wir auch eine Chance, eine gewinnende Mannschaft zu werden. Und das hat mich beeindruckt und auf die Frage, wie er sich als Coach sieht. Man spricht ja gerne von einem Players Coach. Und ich habe tatsächlich auch diese Frage gestellt, weil mich interessiert hat, was er dazu sagt. Ich denke gar nicht in diesen Kategorien eigentlich, Players Coach oder sonstiger Coach. Dann hat er gesagt, ich bin einer, ich möchte nicht der Freund von den Spielern sein. Ich möchte respektiert werden. Mögen müssen sie mich nicht. Aber ich gehe auch auf die Spieler zu. Ich möchte wissen, mit wem habe ich es zu tun? Mit welchen Persönlichkeiten habe ich es zu tun? Was erleben die Spieler täglich auch im privaten Bereich? Und entsprechend erscheint mir das einer, der sehr, sehr viel Coaching reinbringt in die Kabine. Also einmal die Eishockey-Seite, die Disziplin-Seite und aber auch die menschliche Seite. Mensch, ich möchte wissen, wie es dem Trainer geht. Und Holzer hat das ja gesagt, er kennt ihn ja schon seit vielen Jahren. Der wollte von mir ganz am Anfang, als ich 18, 19 Jahre alt war, überhaupt wissen, wie ich mich zurechtfinde in Nordamerika und so weiter. Also zunächst mal ging es überhaupt nicht darum zu sagen, ja, du musst das und das machen, halt den Schläger so, in der Situation musst du ein bisschen schneller losskaten, was weiß ich, der Pass muss besser. Nee, es ging um die Persönlichkeit, um die Person zunächst mal. Also er sieht die Mannschaft und die Spieler als Gesamtheit und das ist schon mal ein guter Ansatz. Und mir hat es gefallen, dass er sich selbst nicht hochgejubelt hat.
Das klingt für mich sehr viel nach Jeff Ward. Jeff Ward hat auch genau. Die Bank gemanagt. Also das, was du beschreibst, Ruhe gegenüber den Schiedsrichtern, manage deine Shifts, wie gehen wir untereinander um, das ist ein Bankmanagement gewesen. Und du hast echt gemerkt, wenn die Bank ruhig ist, wenn die Bank fokussiert und konzentriert ist, lief es auf dem Eis gut. Und das sind für mich auch Kleinigkeiten, die definitiv zu so einem großen Puzzle dazugehören. Und wir wollen das Ganze auch nicht overshiften heute, Anti. Wir haben Spieltag, die Mannschaft reist nach Schwenningen. Wir sind beide heute Abend vor Ort. Du mit deinem schönen Gesicht machst Radio, ich mit meiner guten Stimme mach Fernsehen. Schauen uns das an, werden dann sehr, sehr früh auch ein Fazit ziehen nach der ersten Partie. Und ich sehe aber höre noch eine Parallele zu Jeff Ward. Jeff Ward war auch ein richtiger Kumpel in der Kabine. Der hat gewusst, wann hat mein Sohn Geburtstag. Der hat sich interessiert, ob es einen Kuchen zum Frühstück gab, wie es uns geht. Aber wenn er die Tür zugemacht hat, wenn sie Ansprache gab, dann war ein anderer Jeff Ward da. Und die Ansprache war nicht lang, die Ansprache war aber sehr, sehr detailliert. Und du hast dir gedacht, wow, was ist denn jetzt gerade hier für ein Zug dahinter?
Und sobald der Beamer, also Beamer meine ich damit der Computer, der Laptop und der Beamer, der uns das an die Wand reflektiert hat, was es zu sehen gab, wenn der aus war und die Tür wieder aufging, ging es wieder, hey und Jungs, was steht heute Nachmittag an? Habt ihr schon am Weihnachtsmarkt mal einen Glühwein getrunken? Das ist dieses, ich interessiere mich, wer du bist und was du machst. Aber wenn wir über Hockey reden, Kollege, dann habe ich die kurze Leine, dann bin ich der mit der Trillerpfeife. Mhm. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich bin gespannt, Anti, was passiert. Ich fahre jetzt zum Wechseln raus. Ich setze mich auf die Bank. Wir haben jetzt knapp eine halbe Stunde, schon ein bisschen länger als ein Drittel angepeilt. Ich freue mich, dass wir uns heute Abend sehen. Ich freue mich auf die Partie und ich bin gespannt, in welche Richtung das Formbarometer die nächsten Spiele ausschlägt.
Und was wir beobachten, das teilen wir natürlich mit unseren Hörern auch. Und zwar, da will ich auf alle Fälle dann drüber sprechen mit dir. Und da hört man uns vor dem Berlin-Spiel schon. Also am Samstag zeichnen wir auf. Und dann sprechen wir nämlich über das Spiel gegen Schwenningen. Das erste Spiel von Dallas Eakins. Eine Sache, Ulle, muss ich noch ganz kurz loswerden. Ich sehe schon, du bist schon dabei, fast ins Auto zu springen, weil es gleich losgeht Richtung Schwenningen. Aber ich muss eine Sache sagen. Und zwar, ich habe eine Nachricht erhalten und das wollte ich dir nicht vorenthalten. Und zwar, es geht um dein Abschiedsspiel. Und da hat auf Instagram mir jemand tatsächlich geschrieben und gesagt, wie viele DEL-Spiele da auf dem Eis waren. Der hat das zusammengerechnet. Er heißt Flo-unten. Co. Ja, danke dafür erstmal. Also Flo-unten-Co auf Instagram hat er mir geschrieben und zwar bei Team Ulle waren es 13.039 Spiele in der DEL und im Team Kinky 8.055. Weil natürlich bei Kinky, darf man nicht vergessen, war ein Justin Krüger da, der nie in der DEL gespielt hat und dann Vollmer war da, der nie gespielt hat und ein paar andere noch, die nie in der DEL gespielt haben. Und bei dir, Ulle, waren es natürlich nur Spieler, die auch in der DEL gespielt haben in deiner Mannschaft. Und da gab es dann sehr, sehr viele. Deswegen hast du 13.039 und Team Kinky 8.055 DEL-Spiele gehabt. Also wenn man das zusammenzählt, dann bist du bei über 21.000 DEL-Spielen, die es gab. Und Alexander Polacek als Schiedsrichter hat 833 Mal noch gespielt. Der kommt noch on top. Dann hast du über 22.000 DEL-Spiele auf dem Eis gehabt.
Respekt. Vielen Dank fürs Zusammenrechnen. Das ist schon eine Hausnummer. Cool. Vielen Dank für die super Arbeit. Anti, ich freue mich auf Schwenningen. Wir sehen uns heute Abend. Wir fahren sogar zusammen hin. Und an alle, die uns zuhören, ebenfalls nach Schwenningen fahren. Seid gute Jungs, seid gute Fans, seid gute Mädels. Unterstützt die Mannschaft. Seid immer fair. Seid respektvoll der Mannschaft gegenüber. Seid respektvoll den fremden Fans gegenüber. Und bringt gute Stimmung mit.
Und winkt dem Ulle, wenn er ihn seht.